Und wieder ist eine Woche um und wieder ist er da, diesmal nicht zu Hause in Erfurt, sondern unterwegs irgendwo in diesem schönen Lande. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose, ich bin am Rhein. Hier zieht das Unwetter auf, das kommt bestimmt auch nach Thüringen noch.
Ja, ja, da, die Infrastruktur im Westen scheint ja nicht so gut zu sein, das Netz ist schlecht.
Wir müssten mal wieder was investieren, würde ich auch sagen wollen, in Ihrer Technik.
Ja, ja. Naja, also ich bin ja ein ambivalenter Mensch, wahrscheinlich wie wir alle, und was das Thema Fußball betrifft, da bin ich erst recht ambivalent. Auf der einen Seite denke ich mir, ach, die Gewalt, die das oftmals produziert, dieser komische Nationalismus, dass wir plötzlich alle Deutschland sind, da weiß ich gar nicht, bin ich wirklich Deutschland? Auf der anderen Seite entdecke ich dann auch und erwische ich mich vorm Fernseher und dann sitze ich doch da und freue mich, wenn die Deutschen gewinnen. Ist bei Ihnen ähnlich?
Ja, bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Ich bin in Russland geboren, also als die Russen jetzt rausgeflogen sind, habe ich gesagt, recht so, wer so schlecht spielt, darf nicht drin bleiben. Die Deutschen haben gestern gut gespielt, da muss man auch sagen, okay, mit gutem Grund auch weiter. Ob das weiter so geht, das muss man sich mal anschauen. Also ich bin auch nicht derjenige, der vor Emotionen überschäumt, aber ich finde es schon mal ganz gut, wenn ein Land auch in diesen Zeiten, wo es ja viele schwere Themen gibt, zusammensitzt. Und mich würde sogar freuen, wenn irgendeine Nation aus dem Süden, die schwer gebeutelt ist, ganz gut abschneiden würde bei diesem Turnier, weil die brauchen auch positive Zeichen. Wir haben ja hier oben einiges mehr davon.
Das heißt, Griechenland müsste eigentlich die EM gewinnen, aber um Gerechtigkeit geht es ja beim Fußball nicht.
Naja, ich sage mal, die Spielart von den Griechen, die ja, sage ich mal, ziemlich kompakt hinten stehen, ist nicht gerade attraktiv. Also ob sie gleich Europameister werden müssen, weiß ich nicht. Die Spanier sind auch schwer gebeutelt. Die Italiener, ob das noch so überhaupt was wird. Also wir müssen uns das alles mal genau anschauen. Aber ich glaube, es wäre im Augenblick nicht sehr positiv das Zeichen, wenn die Deutschen, die stark den anderen vorgeben, was zu tun ist in Europa, auch noch Europameister werden. Auch wenn ich mich das für die Fans hier freuen würde.
Trotzdem nochmal zurück zu dem Thema Nationalismus. Es produziert ja, die Kritiker sagen, Fußball bringt es erst hervor. Andere sagen, naja, diese Gefühlsduselei, diese Nationale, die ist ja eh schon da und findet nur den Ausdruck im Fußball. Würden Sie sagen, dass dieser Fußball und diese ganze Fankultur drumherum auch Gewalt produziert? Oder ist es nur ein Ausdruck, was in der Gesellschaft eh da ist?
Naja, es sind ja zwei Unterschiede. Die Leute hier auf eine Fanmeile irgendwo gehen, gemeinsam Fußball schauen und ein Fähnchen schwenken. Ich würde nicht sagen, dass das Nationalismus ist. Es ist eine ganze Normalität in Europa. Schauen Sie, fahren Sie mal durch die Schweiz. Auf jedem Hühnerstall steht da die Fahne. Da würde man in Deutschland ja sagen, die sind ja alle verrückt, wenn die das machen würden. Das heißt, da gibt es andere Kulturen, andere Traditionen und die jüngere Generation in Deutschland kehrt in eine Art von Normalität ein, die sogar sehr gedämpft ist, noch im Verhältnis zu vielen anderen, bei der Geschichte ja auch verständlich. Also ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Ich glaube eher, es ist eine Normalisierung. Diese Fankultur ist etwas anderes. Also wenn ich sehe, die Bengalo-Feuer, die da als unbedingt notwendig erachtet werden, wo man ja auch streitet und schwere Auseinandersetzungen deswegen sind, wenn sie da drunter stehen, kann ich mir vorstellen, sind sie sofort klar dagegen.
Zurück zu den Griechen, da scheint es ja wirklich schlimm auszusehen, was die Infrastruktur betrifft. Ich habe also mit dem kritischen Ökonomen Helge Polkert hier, dem Professor an der Universität, der hat ja Verbindungen nach Griechenland, auch verwandtschaftlich, und der sagt, die Infrastruktur bricht so langsam zusammen. Viele Firmen zahlen keine Mehrwertsteuer mehr, die Überweisungen klappen nicht mehr, mit dem Gesundheitssystem sieht schlecht aus und die Leute ziehen langsam ihr Geld ab. 80 Milliarden sind schon Privatvermögen weggewandert und er hat das Gefühl, dass ein schleichender Bankrun, das sieht gar nicht gut aus in Griechenland, oder?
Ja, der ganze Hintergrund ist schon so und wir sollten auch nicht so tun, als ob wir nicht etwas damit zu tun haben. Ein Teil von diesen Milliarden, die da abgezogen worden sind, ist in Deutschland investiert worden. Und auf der anderen Seite hat das Land ja auch Zahlungsschwierigkeiten, weil es zum Beispiel in Rüstung sehr viel investiert. Das ist der größte Posten gewesen im Haushalt und an diesen Rüstungskäufen und Verkäufen profitierten vor allem die Deutschen. Also wir haben da auch eine Verantwortung. Wir müssen sehen, die Griechen haben erstmal halbwegs deutlich ein Zeichen nach außen gesetzt. Sie möchten in Europa, sie möchten beim Euro bleiben. Jetzt müssen wir mit ihnen vernünftig umgehen. Ich glaube, das, was man gemacht hat, so auch als Exempel, ziemlich hart sie angefasst hat, das muss man jetzt ein bisschen ändern. Die müssen eine Perspektive kriegen. Schauen Sie mal, als die DDR zusammengebrochen war und es darum ging, was macht man in Ostdeutschland, dann haben wir ja natürlich auch viele schmerzliche Einschnitte gehabt, aber immer auch die Perspektive, es wird besser, das muss man bei den Griechen auch machen.
Da war das Verständnis aber klar, die gehören irgendwie zu Deutschland, die sind zwar also Ossis,
die gehören zu Europa und wir sind gemeinsam interessiert daran, dass sie nicht rausfallen. Ich würde da diesen großen Unterschied nicht machen.
Ja, den machen Sie vielleicht nicht, weil Sie überzeugte Europäer sind, aber...
Nein, Herr Rose, ich bin jetzt gerade am Rhein unterwegs, also ich kann Ihnen noch mal ganz deutlich sagen, die haben den Osten hier nicht gebraucht. Das heißt, das Geld, was dann in den Osten geflossen ist, an dem sie auch viel verdient haben, da gibt es ja gar keine Frage, das ist ja nicht nur so, dass das eine einseitige Geschichte gewesen wäre. Also ich glaube, die hätten hier die Milliarden, die im Osten eingesetzt werden, auch wunderbar unter sich aufteilen können. Da hätten sie hier irgendwo in Köln oder in Bonn, hatten sie sich noch die Gehwege mit Marmor ausgelegt, mit Carrara-Marmor aus Italien. Hätte ihnen auch gut gefallen. Nein, haben im Osten investiert und heute ist der Osten, schauen Sie sich mal die Straßenbahn in Erfurt an, schauen Sie sich mal die Straßenbahn hier an. Ja, wollen Sie hier gar nicht einsteigen.
Ja, das ist aber, was ich meine, ist das Verständnis, dass man dann sagen kann, gut, das sind halt auch Deutsche irgendwie, aber ist das Verständnis bei der deutschen Bevölkerung da tatsächlich, es braucht eben diese Union und es braucht auch eine Transferunion, dass man in die ärmeren Länder auch investiert und ja dann möglicherweise auch Steuern bezahlt für die da unten. Ist das Verständnis der Deutschen und der reicheren Europäer wirklich schon so weit?
Ja, das Verständnis des Einzelnen hinkt ja manchmal hinter den Ereignissen hinterher. Also es gibt ja gar keine Frage, dass in Deutschland von dem Euro mehr Arbeitsplätze abhängen, als also von einem gut funktionierenden Euroraum, als von vielen anderen Geschichten. Das heißt also, wir sind der große Profiteur in den letzten 10, 15 Jahren von dieser Entwicklung. Seitdem es den Euro gibt, ist die Wirtschaftskraft in Deutschland um 20% gestiegen. In den anderen Ländern, einschließlich Frankreich, zum Teil gesunken, in Frankreich 10%. Das bereitet mir weit mehr Sorgen als Griechenland. Die Ungleichgewichte entwickeln sich. Wir sind zu rabiat manchmal auch im Umgang mit den anderen. Dann sollten wir an so einer Sache wie Griechenland uns das mal genau anschauen. Man muss das sagen, man kann dem Land nicht einfach sagen, gut, schwamm drüber, ihr habt über Verhältnisse gelebt, wir streichen jetzt alles. Nein, das geht nicht. Aber man muss den Leuten Luft zum Atmen geben und da haben Sie vollkommen recht, wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, das ist kein gutes Zeichen.
Das heißt, Sie sehen die Perspektive für den Wirtschafts-Euro-Raum nur in einer gemeinsamen Währung und in einer gemeinsamen Wirtschaftsunion und auch einer Währungsgemeinschaft, die füreinander einsteht?
Nein, ich bin immer der Meinung, wenn die Leute sagen, es gibt keine Alternative dazu, natürlich gibt es die Alternative, nur die ist nicht besser. Wir könnten uns Europa der zwei Geschwindigkeiten, wie es jetzt zum Teil schon existiert, noch verstärkt vorstellen. Das heißt, so ein Kerneuropa, Deutschland, Niederlande, ist ja gut, wenn Frankreich dabei wäre, die Skandinavien, also Länder, die einen hohen Wohlstand haben und eine hohe Produktivität haben, dass die eventuell einen Kern bilden. Nur das ist insgesamt ein Rückschritt. Ich bin eigentlich ein Anhänger von den Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, irgendwann ein großer Raum, der mindestens konkurrenzfähig ist mit den USA und mit dem aufstrebenden China, das ja höchstwahrscheinlich uns noch ganz andere Sorgen bereiten wird mit seiner Größe.
Kommen wir mal zurück zum Thema Fußball und Politik. Es gab einen Riesenbohai, ein Drama im Vorfeld wegen Frau Timoschenko und man sollte protestieren und politisch das auch nutzen. Jetzt hört man relativ wenig. Ist das sozusagen als heiße Luft verpufft und vielleicht auch ein bisschen heuchlerisch, dass man sagt, okay, wenn mit China fasst man sanfter an und da in Russland, da wird das einfacher und da ist man irgendwie härter dann, wenn es um Frau Timoschenko geht?
Das ist gar keine Frage. Man sucht sich schon die aus, wo man ein Exempel statuieren kann. Trotzdem, sage ich mal, soweit ich die Frau Merkel kenne, hätte sie gerne gestern auf der Tribüne gesessen und hätte gemeinsam mit den Fans Hurra geschrien. Die Bilder sind ja auch gut und den Menschen gefällt das, wenn man erstens jemanden hat, der Ahnung davon hat und der auch noch begeistert ist. Sie ist nicht dahin gefahren. Das heißt also, die Timoschenko-Geschichte hat schon tiefere Wurzeln in der politischen Auseinandersetzung geschlagen. Und ich glaube, es ist auch richtig so, wir müssen den Ukrainern, egal was da noch für innere Konflikte sind, zeigen, wenn sie zu Europa gehören wollen, und das ist selbstverständlich, dass sie dazu gehören, dann müssen sie auch die Standards erfüllen. Und da kann man nicht die halbe Regierung, wenn man Wahlsieger ist, ins Gefängnis stecken. Natürlich wissen wir, dass in den 90er Jahren jede Menge Gauner und Räuber in diesen Ländern unterwegs waren und zu Milliardären geworden sind. Frau Timoschenko wird nicht alles Geld so sauber verdient haben. Aber solange die eigenen Oligarchen in Ruhe gelassen werden und die politisch Unwilligen, die Konkurrenten in Gefängnissen landen, wie auch in Russland, das geht nicht, meine Herrschaften, das können wir nicht zulassen.
Das heißt, politisches Zeichen setzen ist richtig in dieser Region. Nochmal abschließende Frage zur Aussprache. Also heißt das nun Ukraine oder Ukraine? Weil da gibt es ja die unterschiedlichen Lager, die das unterschiedlich aussprechen.
Es ist je nachdem, das Ukrainische unterscheidet sich natürlich leicht vom Russischen und es gibt Traditionen, also sie sagen ja auch nicht Moskwa, obwohl Moskwa auf Russisch die Stadt heißt, ja, oder Kiew. Das I wird ein bisschen anders gesprochen in der ukrainischen Sprache und insofern ist eigentlich beides richtig. Ich glaube, da sollten wir nicht puristischer sein, als man sein sollte. Die Geschichte ist einfach so, dass man auch in den Völkern, sage ich mal, eigene, wir sagen ja auch Paris und nicht so wie die Franzosen. Ja. Also das heißt, da sollten wir uns nicht ganz päpstlich geben.
Ja, also das heißt, ich kann Ukraine sagen oder Ukraine, das ist egal.
Ja.
Ja, egal. Nochmal zu
Im Russischen ist Ukraine. Dann haben sie es natürlich näher an der Sprache, aber ich glaube, im Deutschen ist einfach Ukraine, hat sich eingebürgert und ich glaube nicht, dass es falsch ist.
Wie ist das eigentlich mit den Namen der Städte? Ich habe ja da mal ein bisschen Probleme, wenn dann alles deutsch ausgesprochen wird, gerade in den Gebieten, die ja schon, sagen wir mal, die mal deutsch waren oder besetzt waren und so weiter.
Nicht deutsch waren, sondern galizisch waren, also das heißt den Österreichern gehörten.
Also
in der Ukraine?
Ja, zum Beispiel.
Lemberg. Ja, das ist geschichtlich auch machbar. Die Leute dort verstehen das nicht mehr wie Kolonialismus, wenn sie das deutsch aussprechen. Natürlich gewöhnen wir uns langsam daran, dass halt, bestimmte Städte einfach der Mehrheit entsprechend, die dort wohnt, auch ausgesprochen werden. Aber ich glaube, wir beide werden es nicht erleben, dass man zu Danzig Gdansk sagt in Deutschland.
Naja, also für den Sprachkurs haben wir jetzt keine Zeit mehr, zumal Sie weiter müssen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin gespannt, welches Thema uns dann erwartet.
Dann technisch besser.
Ja, einen schönen Tag noch und eine gute Reise, Herr Lochthofen.
Gleichfalls, also das Unwetter kommt.
Tschüss. Tschüss.